Ja, ich möchte euch auch noch mal recht herzlich begrüßen und vor allen Dingen die Grüße von Mutti und auch von meiner Schwester mitbringen. Mutti knackt im Moment seit 2-3 Tagen ein bisschen über Kreislaufschwierigkeiten, aber die werden wir auch dann wieder sehr schnell in den Griff kriegen. Ja, ich bin eben gefragt worden, wie meine Predigt überschrieben ist. Ich habe eigentlich 3 Überschriften. Fangen wir mit der ersten an und die ist Sehnsucht. Wir wissen, dass Schwester Weid uns empfohlen hat, wenn möglich täglich 1 Stunde uns mit dem Leben Jesu, vor allen Dingen mit der letzten Zeit, mit den letzten Stunden zu beschäftigen. Nichts liegt näher, als dass wir das jetzt tun. Ich sagte schon in der Lektion, in Israel bei den Gläubigen ist ja jetzt das Passafest, das Fest der 7 Tage ungesäuerte Brote fest im Gange. Ja, Sehnsucht. Habt ihr schon mal wirklich Sehnsucht empfunden? Nicht nur so kurz, sondern... Wisst ihr, was Sehnsucht ist? Ich sehe niemanden. Ja, aber das ist mehr etwas, was man sucht. Ich glaube, wenn wir als Menschen dieses Gefühl der Sehnsucht nicht kennen, dann können wir ja uns auch kaum vorstellen, nach Jesus Sehnsucht zu haben, oder?
Ich denke, es ist so ähnlich wie Heimweh.
Ja, aber wie ist das? Früher war das jedenfalls so. Ich wollte meinen Mann, damals noch nicht Mann, telefonisch erreichen. Ich wusste, er hatte nur 1/2 Stunde an dem Tag Zeit und dann war in der Woche keine Möglichkeit mehr. Mit 20 Pfennig in der Tasche lief man zur Telefonzelle. Die war besetzt und es stand noch einer davor. Wisst ihr, was dann in einem abgeht? Schaffe ich das noch in dieser kurzen Zeit? Ich habe es nicht geschafft. Wann kann ich ihm erklären, warum ich nicht angerufen habe? Damals ging das dann nur noch mit Briefe schreiben oder auf den nächsten Termin zu warten, wann man sich wieder sieht. Heute, ich kann doch jeden ansimsen oder SMS schreiben. Eh nicht, habe keine Zeit. Aber was geht dann in uns vor, wenn wir diese schöne Möglichkeit nicht haben und lange Zeit nicht haben können? Sehnsucht. Kennen wir noch dieses Wort? Wir wissen ja das Dichterlied, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Wir leiden dann wirklich. Die Zeit war verstrichen. Dann habe ich mich gefragt, kennt Jesus Sehnsucht? Ist er nicht derjenige, der uns diese Gefühle schenkt? Adam, wo bist du? Jesus wusste genau, wo Adam sich versteckt hielt. Die Frage zielte auf etwas ganz anderes ab. Adam, wo ist dein Herz? Wo sind deine Gedanken? Wo bist du hingeraten? Sehnsucht. Ich glaube, der Erlösungsplan ist ein Plan der Sehnsucht Jesu nach den Menschen, die er eines Tages mit nach Hause nehmen kann. Für die hat er Sehnsucht ausgehalten. Und sein Sehnsuchtsschrei wird immer lauter, sein Rufen nach uns gilt praktisch durch die ganze Bibel. Ich möchte mit uns heute früh mal einige Sehnsuchtsrufe Jesu mit euch lesen. Und zwar der erste, den ich ausgewählt habe, der steht in Hosea Kapitel 11. Hosea Kapitel 11, die Verse 3, 4 und 8. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft gab ich ihnen zu essen. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich loslassen, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma oder Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich um in mir, ganz und gar erregt ist mein Mitleid. Ist das Sehnsucht? Jesus hat keine SMS geschrieben. Er hat diese Sehnsucht ausgestanden. Immer wieder und immer wieder. Welch eine Fürsorge. Sehnsucht, mit Seilen der Liebe habe ich sie gezogen und sie merken es nicht. Ist uns der Zug Jesu manchmal etwas zu stramm? Dass wir dieses Seil gerne loslassen? Mein Herz kehrt sich um, sagt er hier, in brennender Sehnsucht zu euch. In Jesaja Kapitel 54, Jesaja 54, die Verse 5 und 6. Denn dein Gemahl ist der Schöpfer, Herr der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie eine Frau der Jugend, wenn man sie verstoßen hat. Kennt Jesus Sehnsucht? Versteht ihr uns, wenn wir Sehnsucht haben? Er, der mich von Ewigkeiten her schon kennt und der mich umwirbt wie ein Bräutigam. Und sein Liebeswerben um Jerusalem finden wir in Hesekiel Kapitel 16. Ihr könnt euch ja mal aufmachen, Sehnsuchtstexte in der Bibel zu finden. Hesekiel Kapitel 16, Vers 6. Denn da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blute zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Wie ist es, wenn wir Kinder, kleine Kinder ausgesetzt finden, die von ihren Eltern verstoßen sind, Säuglinge? Und hier sagt Jesus, ich habe dich in deinem Blute zappeln sehen. Ich will, dass du lebst. Ganz persönlich wird er ja in dem Text, den wir alle auswendig kennen, in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben haben kann. Und in Johannes Kapitel 10, auch ein bekannter Text, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Hofe sind. Auch sie muss ich holen. Es wird nur eine Herde und nur ein Hirte sein. Welch eine Liebe, eine holende Liebe und eine gebende Liebe. Ich gebe euch das ewige Leben. Und die fürsorgende Liebe, die steht in Johannes, und die begleitende Liebe in Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16, die Verse 12 und 13. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Welch eine Rücksicht nimmt er auf uns, wenn wir nicht tragfähig sind? Und dann heißt es weiter, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch mitteilen. Also er hat uns auch noch den Heiligen Geist mit auf den Weg geschickt, als denjenigen, den wir ständig befragen können. Fürsorgende Liebe aus Sehnsucht. Es gab sicherlich viele Menschen, die diese Sehnsucht Jesu verstanden haben. Henoch, Noah, Elia, Daniel, viele mehr. Nikodemus, der zwar einige Jahre gewartet hat, bisschen feige, ne? Er wollte aus dem Hohen Rat nicht ausgeschlossen werden. Seine Jünger. Und dann die Frage, du und ich auch, habe ich wirkliche Sehnsucht nach ihm? Schwester Weid schreibt in den Gleichnissen einen Satz: Lasst euer Herz erschüttert werden vor lauter Sehnsucht nach Gott, dem lebendigen Gott. Ich sage immer wieder, wer Sehnsucht nicht kennengelernt hat, wie soll er nach Jesus Sehnsucht haben? Das ist schon schwer, oder? Auch heute früh kam in der Lektion das Herz zur Sprache und sie schreibt im Leben Jesu in dem Kapitel in der Schlinge: Die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und wertzuschätzen, so erklärte Jesus, hängt weniger vom Verstand als vielmehr vom Herzen ab. Der Mensch muss die Wahrheit in sich aufnehmen. Das erfordert die Unterordnung des Willens. Wenn die Wahrheit nur dem Verstand unterworfen zu werden brauchte, würde der Stolz kein Hindernis sein. Das ist ein sehr eigentümlicher Satz. Also das Herz ist in jedem Falle das gefragte Organ, das, was Sehnsucht empfinden kann. Ja, das Herz muss beteiligt sein und dann empfinden wir Sehnsucht auch an der richtigen Stelle. Jetzt haben wir eben gelesen, wie Jesus selbst Sehnsucht nach uns empfindet. Wir freuen uns über die Wiederkunft Jesu, weil dann alles Elend, alles Leid aufhört. Aber glauben wir nicht, dass einer sich noch mehr freut auf seine eigene Wiederkunft? Ist das nicht Jesus selbst? Dass sein Ringen um uns aufhört? Dass sein Werben um seine Braut endlich zu Ende ist? Dieses immer wieder und immer wieder kam auch in der Lektion vor, dass er sein Volk immer wieder in die Gefangenschaft schicken musste, weil sie ihn, den Bräutigam, nicht mehr vor Augen hatten. Wie wird es ihm dann sein, wenn er da ist und seine Braut für immer nach Hause holen kann? Die Sehnsucht ist zu Ende. Jesus sagt ja zu uns, immer wieder und immer wieder. Er sagt, ich stehe vor der Tür. Was mag er empfinden, wenn ich die Türe nicht aufmache? Ich gucke durch die Spione, die sind, glaube ich, heute unmodern geworden. Oder gibt es noch Türen? Immer noch. Oder ich habe so ein kleines Fensterchen an der Tür und sage, waren wir heute verabredet? Sehnsucht. Ungestillte Sehnsucht schafft Liebeskummer. Und das ist meine zweite Überschrift. Liebeskummer zu erfahren ist was Furchtbares. Ich glaube, man möchte manche körperliche Krankheit gegen Liebeskummer eintauschen, oder? Ist es so? Ja, manche Menschen können sehr viel tragen und einstecken, aber schließlich sagen sie es sich, das Maß ist voll und sie reagieren dann auf Belastungen. Wie reagiert Jesus in seinem Liebeskummer, wenn die Sehnsucht nicht beantwortet wird? Wir haben eben in Hosea einen Text gelesen und da gibt es im selben Kapitel auch gleich die Antwort dazu. In Hosea Kapitel 11 lasen wir, wie er sich um Ephraim bemüht, dass sein Herz sich in ihm umdreht. Und was macht Ephraim? Kapitel 12, Vers 1. Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, mit Betrug, das Haus Israel. Und Juda ist immer noch schwankend gegenüber seinem Gott, gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Ist eine liebenswürdige Antwort auf das, was Jesus vorher getan hat. Mein Herz kehrt sich um und du gehst mit mir lügenhaft um. Wie wird seine Sehnsucht mit Füßen getreten? In Jesaja 54 haben wir gelesen, dass sich unser Bräutigam um uns bemüht. Er selbst, der Herr der Heerscharen, der Schöpfer, sagt, ich bin dein Bräutigam. Und in Kapitel 59 muss er sagen, eure Verfehlungen sind es, die euch von mir trennen. In Hosea 16, in Hesekiel 16 lasen wir, dass er uns in unserem Blute zappelnd aufhängt. Und in Vers 15, im selben Kapitel, Hesekiel 16, Vers 15, da antwortet die stolze Braut, aber du vertrautest auf deine Schönheit. Und du hurtest auf deinen Ruf hin und kostest deine Hurerei aus über jeden, der an dir vorbeikam. Ihm wurde das zuteil, und du nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Höhen und hurtest auf ihnen. Jesu Sehnsucht wurde nie gestillt. Jesus lief sein Leben lang mit Liebeskummer über die Erde. Und wir wissen, dass auch Johannes 3, Vers 16 in Vers 19 beantwortet wurde. Er kam in sein Eigentum, er war das Licht der Welt, aber sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Immer wieder muss er Backenstreiche von uns erfahren. Und wenn es denn nur Backenstreiche wären. Jesus muss nun handeln, um uns vor dem falschen Bräutigam zu warnen. Aber sein Handeln wird oft grausam ausgelegt. Wir brauchen uns ja nur die 40 Jahre Wüstenwanderung, auch das ist kurz angeklungen heute in der Lektion, anzusehen. Sie wurden vor den Plagen verschont. Sie wanderten trockenen Fußes durch das Rote Meer. Sie bekamen Manna, sie bekamen Wasser an Stellen, wo es unmöglich war. Und wie haben sie ihm das gedankt? Das goldene Kalb? Das ist eine Ohrfeige gewesen, die wir uns nicht vorstellen können. Gehe ich so mit dem um, den ich liebe? Hat das Volk Israel, war meine Frage, jemals Sehnsucht empfunden? Und dieser Schrei geht durch die ganze Bibel. Und nun fällt für viele der Vorhang, für immer. Und das steht in Matthäus Kapitel 23. Matthäus Kapitel 23, das ist das Kapitel der vielen Weherufe über die Pharisäer. Hier muss Jesus traurig sagen, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Der Vorhang ist gefallen für viele, für sehr viele, aber zum Glück nicht für alle. Wie viel Not, Angst, Beschimpfung und Spott und Hohn hielt er aus, um seine Sehnsucht stillen zu lassen, um uns seine Nähe spüren zu lassen. Er lädt uns in sein Haus ein. Ich gehe hin, ich mache euch Wohnungen, damit ihr seid, wo ich bin. Immer noch? Nach uns Sehnsucht, nach alledem? Könnte er es sich nicht eigentlich viel einfacher machen? Jeder Erlöste kriegt einen Stern. Wir leben ja sowieso wie die Engel. Da kann keiner den anderen stören und keiner den anderen mehr verführen. Ist zum Glück nach Nahum ja gar nicht mehr möglich. Jesus zeigt uns das neue Jerusalem, damit wir wissen, wo wir uns sabbats einfinden können. Und dann verabschiedet er uns freundlich mit der Zusage, ich werde auch mal bei dir vorbeischauen. Nein, er will uns bei sich haben, in der Nähe. Und jetzt tut er das Letzte, etwas Unbegreifliches, was wir uns alle nicht vorstellen können. Jesus sieht Adam in seiner Sünde nackt vor sich. Das ist nicht im übertragenen Sinne, denn er hat sich ja etwas gemacht. Einen Schurz gemacht. Er war wirklich nackt. Die Sünde hatte ihn ausgezogen und Satan hat Freude daran, uns nackt an den Pranger zu stellen. Und Jesus, ist er nicht der zweite Adam geworden? Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Wir haben ihn ausgezogen. Und ich habe in einer Buchbeschreibung gelesen, dass die meisten Menschen damals nackt gekreuzigt wurden. Auch Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass Satan eine diebische Freude daran gehabt hat. Und du hattest ja auch ein Buch von den messianischen Juden. 6 Stunden nackt am Kreuz, das wäre meine Überschrift, die dritte. Nur um uns bei sich zu haben? Ich habe auch ein Buch, das heißt Die Tatsache der Auferstehung. Kennt das jemand von euch? Dieser Autor, Josh McDowell, hat dieses Buch geschrieben, um das ganze Christentum zu widerlegen. Bei seinem Jurastudium ist er mit vielen jungen christlichen Kommilitonen zusammen gewesen und sagte dann nachher, die Christen können ja auch nur eine Gehirnzelle haben und die stirbt dann vor Langeweile. Aber sie haben ihn so lange gereizt, bis er gesagt hat, ich werde diese Sachen juristisch untersuchen. Und dann hieß sein Buch Die Tatsache der Auferstehung. Er sagt, es ist nicht zu leugnen mit keiner Silbe, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und seitdem reist er und verkündigt Jesus Christus. Und aus diesem Buch möchte ich euch etwas vorlesen. Es ist nicht leicht zu hören, aber es ist auch nicht leicht vorzulesen. Der Gebrauch der Geißelung. Nachdem das Urteil der Kreuzigung vom Gericht verkündet worden war, war es üblich, den Angeklagten an einem Pfahl im Gerichtshof zu binden. Der Kriminelle wurde entkleidet und dann von den Folterern oder Auspeitschern heftig gegeißelt. Die Peitsche, Flagrum genannt, hatte einen festen Griff, an dem Lederriemen von unterschiedlicher Länge befestigt waren. Scharfzackige Knochen und Bleistücke waren darin eingewebt. Ein Arzt, Davis Truman, der sich mit dem Vorgang einer Kreuzigung eingehend beschäftigt hat, aus medizinischen Aspekten, beschreibt Folgendes. Die Wirkung des römischen Flagrums, das zur Geißelung benutzt wurde. Die schwere Peitsche wird wieder und wieder mit voller Kraft über Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden die schweren Riemen nur durch die Haut. Dann werden die Schläge, wenn sie fortgesetzt werden, einschneidend und tiefer in das subkutane Gewebe. Und rufen zuerst Blutungen aus den Kapillaren und aus den Venen der Haut hervor. Schließlich spritzt Blut aus den Arterien und der darunterliegenden Muskulatur. Die kleinen Bleiklumpen rufen zuerst große und schwere Quetschungen hervor, die durch nachfolgende Schläge aufbrechen. Schließlich hängt die Haut des Rückens in langen Streifen herab und der ganze Körper ist eine unkenntliche Masse von aufgerissenem, blutendem Gewebe. Wenn der Centurio vom Dienst feststellt, dass der Gefangene dem Tode nahe ist, werden die Schläge eingestellt. Der Arzt schreibt weiter, was sich in dem Körper eines Menschen stattfindet, der nur kurze Zeit am Kreuz hängt. Wenn die Arme ermüden, verursachen starke Muskelkrämpfe unbarmherzig pochende Schmerzen. Zu diesen Schmerzen kommt die Unfähigkeit, sich aufrichten zu können. Wenn er an den Armen hängt, werden die Brustmuskeln gelähmt und die zwischen den Rippen liegenden Muskeln können nicht mehr arbeiten. Die Luft kann in die Lungen eingesogen, aber nicht mehr ausgeatmet werden. Der Gekreuzigte kämpft, um sich aufzurichten und dadurch wenigstens einen kurzen Atemzug tun zu können. Schließlich sammelt sich Kohlendioxid in den Lungen und im Blutstrom und die Krämpfe lassen teilweise nach. Stoßweise kann er sich aufrichten, um auszuatmen und dann lebenswürdigen Sauerstoff einzuatmen. Nach einer Weile stellt sich ein Kollaps aufgrund unzureichender Blutversorgung des Gehirns und des Herzens ein. Die einzige Möglichkeit für das Opfer, dies zu vermeiden, wäre, sich an den Füßen aufzurichten, um die Blutzirkulation im höheren Teil des Körpers bis zu einem gewissen Grade wiederherzustellen. Wenn die Richter den Tod beschleunigen oder die Folter beenden wollen, wurden die Beine des Opfers unterhalb der Knie mit einer Keule gebrochen. Dadurch wurde verhindert, dass es sich aufstützen konnte, um den Zug an den Brustmuskeln zu verringern. Es erfolgte entweder schnelles Ersticken oder Herzversagen. Im Falle Christi wurden den beiden Verbrechern die Beine gebrochen, ihm nicht, weil er schon tot war. Zwei andere medizinische Autoritäten stellten fest, dass in Fällen von Herzrissen der Tod gewöhnlich so plötzlich eintritt, dass man häufig die Person tot zusammenbrechen sieht oder sie tot auffindet. In der großen Mehrzahl der Fälle handelt es sich um einen vollständigen Riss der Herzwand, der eine starke Herzbeutelblutung verursacht. Und das ist alles nur die medizinische Sicht. Die Römer selbst haben die Kreuzigung als die schlimmste Todesart, die grausamste Todesart bezeichnet. Römer selbst wurden nicht gekreuzigt, sondern nur die Fremden. Welch eine Sehnsucht und welch einen Liebeskummer hält er aus, bis zum Äußersten, Gaffern und Spottern ausgeliefert, von einer Mutter und einem Jünger beweint und von Frauen, die noch am Kreuze ausgehalten haben. Welch ein Ende dieses Meisters! Keiner verstand seinen Sieg. Keiner freute sich über sein Versprechen, ich werde auferstehen. Es war vollbracht. Die Menschen, die auf Hoffnung gestorben sind, haben nur ihren Garanten. Ich möchte nur den Gedanken mal kurz anspielen. Was wäre mit Henoch, mit Mose und Elia geschehen, wäre Christus nicht auferstanden? Sie haben nur Tierblutopfer gebracht. Der Gedanke ist nicht auszudenken. Wir dürfen zurückblicken und wissen, dass er unsere Verfehlungen abgekauft, abgerungen und erstorben hat. Passa. An uns geht das alles vorüber. Aber sein Sehnen ist noch nicht vorbei. Noch sind Menschen da, die in den anderen Höfen sind. Aber zum Glück steht in dem Text ein Wort. Diese muss ich bringen. Wenn er sie uns bringt, dann dürfen wir sie in unseren Stellen aufnehmen. Und er bittet uns, haltet eure Stelle sauber. Und dazu sind die Lektionen in diesem Quartal sicherlich besonders angebracht, sie nicht mit Dingen zu beschweren und zu belasten, die die Menschen auch gleich wieder hinaustreiben. Alle sollen in seine Hürde kommen. Und dann erklingt der laute Ruf, der in Offenbarung Kapitel 16, Vers 17 steht. Offenbarung Kapitel 16, Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Es ist alles vorbei. Und alles fängt wieder an. Und ich hoffe, dass wir alle bei diesem Anfang dabei sind, dass sich das, was er für uns ausgehalten hat, ich möchte es mit Fragezeichen sagen, sechs Stunden nackt am Kreuz und dann haben wir immer noch mit so viel Theorien bei uns in der Gemeinde zu kämpfen. Wenn uns das öfter vor Augen stünde, dann wüssten wir auch, wie wichtig uns der Sabbat sein sollte für ihn. Ich hoffe, dass wir immer mehr Sehnsucht empfinden, dass wir wissen, was es ist. Amen.